dann kommt als Reaktion ganz oft, oh. Wir sind da, wo Diskussion stattfindet. Ich habe ja gesagt, ich habe bewusst überzeichnet.
Lokaljournalismus. Falls Sie jetzt, liebe Hörer von Satzzeichen, an die folgenden Geschichten gedacht haben, beispielsweise an Journalisten, die mehr oder minder Tag und Nacht im Einsatz sind für ihre Heimat, die ständig einer guten Geschichte auf der Spur sind, die guten wie die schlechten Seiten ihrer Heimat gleichermaßen aufzeigen, ja dann haben Sie damit völlig recht. Falls Sie jetzt an beispielsweise Feuerwehrgeneralversammlungen, Sportvereine, Schützenfeste, Weihnachtsfeiern und Gemeinderatssitzungen gedacht haben, dann, tja, dann haben Sie auch recht. Lokaljournalismus, man ahnt es, ist also immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Wenn man also beispielsweise Menschen fragen würde, auf was sie am wenigsten verzichten können, dann gäbe es sicherlich eine ganze Menge Menschen, die sagen, Lokales, ohne das geht's überhaupt nicht. Ich kann auf Wirtschaft, Sport, Politik und alles verzichten. Aber was bei mir daheim los ist, das muss ich unbedingt wissen. Und wenn Sie dann wiederum Menschen fragen, auf was Sie am ehesten verzichten können, tja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es genügend Leute gibt, die sagen, ja, also das Lokale muss doch nicht sein, steht ja doch nur Schmarrn in dem Käseblättchen. Und deswegen haben wir uns gedacht, reden wir doch mal mit jemand darüber, der das den ganzen Tag macht. Und wenn sich dann noch eine kluge, reflektierte, junge Frau findet, umso besser. Miriam Zöllig heißt unser heutiger Gast. Sie ist Lokalredakteurin in Weißenburg. Für alle, die es nicht wissen, das ist mitten in Franken. Und dort hat sie schon so tolle Geschichten geschrieben, dass sogar die Konrad-Adenauer-Stiftung sie einer Würdigung unterzogen hat, wenn man das so formulieren darf. Tja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Gibt's wie immer überall da, wo Sie gerne Podcasts hören. Ich bin Christian Jakubetz und jetzt wünsche ich Ihnen spannende 25 Minuten aus dem Leben einer Lokalredakteurin. Miriam Zöllig, Sie waren unter anderem bei München TV, beim Fernsehen. Sie haben bei einer relativ großen, sogar sehr großen Online-Redaktion in München gearbeitet. Und jetzt arbeiten Sie als Lokalredakteurin in Weißenburg. Für alle, die nicht wissen, wo Weißenburg ist, es ist in Mittelfranken, ein bisschen fernab der Metropole in Nürnberg. Das, was man, und das meine ich jetzt gar nicht böse, klassisches flaches Land nennt. Jetzt gibt es garantiert irgendwelche Menschen, wäre jetzt mal so meine Unterstellung, die sagen, irgendwas ist doch in dem Leben von der Frau schiefgelaufen. Mensch, die war beim Fernsehen in München und die war bei Focus Online und jetzt ist sie in Weißenburg in der Lokalredaktion. Sie machen aber eigentlich einen ganz glücklichen und entspannten Eindruck, oder?
Da haben Sie absolut recht. Genau so ist es, wenn ich mit ehemaligen Journalistenkollegen spreche, die noch in München wohnen und arbeiten, oder mit ehemaligen Studienkollegen, und dann erzähle ich denen, ja, ich bin jetzt wieder in Weißenburg und arbeite da beim Weißenburger Tagblatt, dann kommt als Reaktion ganz oft, oh.
Oh.
Und was sind deine Zukunftspläne? Und ich sage dann, naja, da bleiben. Und das können tatsächlich viele nett verstehen. Dabei ist für mich Lokaljournalismus eigentlich die spannendste Form von Journalismus und auch die ureigenste Form von Journalismus. Schließlich sind wir ja ganz nah dran an den Menschen. Wir sind die Basis. Wir sind da, wo Diskussion stattfindet. In den Orten, bei den Menschen. Wir sind da, wo es keine Presseagenturen gibt. Wir sind da, wo es auch oftmals keine Pressemitteilungen gibt. Also, dass Institutionen bei uns auf dem platten Land, sage ich jetzt mal, eine professionelle Presseabteilung haben, das ist wirklich die Ausnahme. Und wir müssen uns alle Informationen selber holen. Wir gehen selber zu den Gemeinderatssitzungen. Da gibt es niemanden, der uns danach anruft und sagt, wir machen jetzt eine Pressekonferenz zur Gemeinderatssitzung von Nenzlingen, sondern wir gehen dahin, wir hören uns das an, wir suchen uns unsere Themen, wir sprechen mit den Leuten. Und das ist für mich schon der Reiz am Lokaljournalismus. Freilich gibt es auch, das ist immer sehr, wie soll ich sagen, das ist immer so das Vorurteil, auch da geht es doch bloß um den Kaninchenzüchterverein und die Jahreshauptversammlung von der Feuerwehr. Freilich, das gibt es auch. Das ist auch aber wichtig. Schließlich sind es ja die Leute, die dort im Lokalen das gesellschaftliche Leben mitgestalten, und die sollen natürlich in der Lokalzeitung sich auch wiederfinden. Aber ansonsten sind wir ja in unserer Themenwahl vollkommen frei und können uns da auch sehr, sehr spannende Themen aussuchen.
Haben Sie irgendeine Vorstellung, irgendeine Idee, warum Lokaljournalisten, das glaube ich, kann man ja immer noch sagen, ich bin im Übrigen auch ein gelernter Lokaljournalist, so ist es nicht, warum Lokaljournalismus immer noch diesen Kaninchenzüchter, Feuerwehr und naja, eigentlich kann man es nicht so richtig ernst nehmen, Ruf hat?
Ich denke, das liegt schon auch daran, weil es diese Form von Lokaljournalismus definitiv gibt. Es gibt, glaube ich, auch den Prototypen des Lokaljournalisten, den man sich so ein bisschen vorstellt, ja, also ich überzeichne jetzt mal bewusst, ja, als so einen leicht skurrilen Mann über 50, der vielleicht noch mit einem, keine Ahnung, Kortsacko ein bisschen verpeilt irgendwo in der Gemeinderatssitzung sitzt, der irgendwas mitschreibt und dann diese Chronistenpflicht erfüllt und einfach nur runterschreibt, der hat das gesagt. Und deswegen vielleicht auch der Lokaljournalismus nicht so ernst genommen wird. Ich glaube, so eine Art von Lokaljournalismus gibt es auch noch, gerade aufgrund auch der Einsparungen, die natürlich viele Verlage haben. Die Abonnentenzahlen brechen weg und wir sagen es mal ganz ehrlich, so wie es ist, ein Hauptgrund, warum die Abonnentenzahlen gerade im lokalen Bereich wegbrechen, ist, weil die Abonnenten versterben, weil es halt viele ältere Menschen sind und ja, wenn die sterben und das Abo beendet wird, es kommen wenig junge Leute nach, die tatsächlich ein neues Abo abschließen. Ja, aufgrund dessen sind natürlich die Verlage zum Sparen gezwungen. Gespart wird dann oft am Personal. Weniger Personal bedeutet, dass vielleicht wichtige Themen oftmals auch gar nicht in der Tiefe bearbeitet werden können und dann die Berichterstattung in der Lokalzeitung irgendwo auch ein bisschen flach bleibt.
Wissen Sie, was ich mich gerade frage? Warum immer wir über 50-jährige Männer als Beispiele für skurril verpeilt von gestern oder sonst irgendwas herhalten müssen. Aber das nur am Rande.
Ich habe ja gesagt, ich habe bewusst überzeichnet. Wir hätten jetzt auch eine über 50-jährige Frau nehmen können. Wobei man schon auch sagen muss, dass im ländlichen Raum Lokaljournalistinnen auch noch eine Seltenheit waren bis vor kurzem. Das kommt jetzt auch alles erst. Also es ist mir durchaus schon öfter passiert, wenn ich ans Telefon gehe in der Redaktion und mich melde mit Namen, dann, also wohlgemerkt, da hat man dann schon die Nummer der Redaktion gewählt, ja. Und dann melde ich mich und dann kommt vom anderen Ende der Leitung, ja, hallo, ich möchte gern jemanden von der Redaktion sprechen oder ich möchte gern einen Redakteur sprechen. Also wenn da eine Frau ans Telefon geht, dann kommen manche gar nicht auf die Idee, dass die vielleicht auch von der Redaktion sein könnte, weil es früher halt einfach so war. Da waren es halt Männer.
Das ist ein ganz spannender Punkt, den Sie da gerade sagen. Also ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass irgendjemand in Franken oder in meiner schwäbischen Heimat würde das wahrscheinlich auch passieren, denkt, das ist eine Frau, also das muss jetzt die Sekretärin sein oder die Empfangsdame oder sonst was. War eine Lokaljournalistin, die möglicherweise auch noch, wie Sie jetzt beispielsweise, noch ziemlich jung ist. Das ist ja jetzt nicht so der Standard. Und in der Tat, ich hoffe, dass jetzt niemand aus meiner Heimatstadt zuhört. Mit meiner Lokalredaktion verbinde ich auch eher den Typus, den Sie gerade geschildert haben. Obwohl, ich glaube, da sind inzwischen drei Frauen tätig. Aber egal, worauf ich raus will, ist es möglicherweise auch schlicht und ergreifend die Struktur, in der man dort arbeitet, die so ein relativ konservatives Leseverhalten und auch dieses Gebundensein an das gedruckte Papier möglich macht. Weil Sie haben gerade gesagt, also uns sterben die Abonnenten weg. Klingt böse, aber ist halt einfach mal die Realität. Und die Jungen, die schließen kein Abo mehr ab. Das hat ja auch viel mit geändertem, wie soll ich sagen, Leseverhalten, Nutzungsverhalten zu tun, weil grundsätzlich das Interesse an lokaler Information, das müsste doch eigentlich da sein, weil ich sage mal so, wenn ich heute als 30-Jähriger in Weißenburg wohne, interessiere ich mich ja, wenn ich nicht gerade zwangsversetzt dorthin bin, wahrscheinlich genauso für das lokale Umfeld wie als 50- oder 60-Jähriger. Müsste man dann nicht einfach die Form, in der lokale Information gereicht wird, verändern? Also weg von diesem Fokus auf, es muss gedrucktes Papier mit einem 3-Jahres-Abo sein, sondern hin zu whatever. Wie nehmen Sie es wahr?
Ja, vollkommen richtig. Also das Interesse an lokalen Themen ist definitiv da. Das merken wir ganz, ganz stark. Und jetzt muss ich auch mal ein bisschen Werbung für uns machen. Ich finde, dass wir als Lokalzeitung da wirklich auf einem sehr guten Weg sind, uns auf mehreren Beinen aufzustellen. Wir haben natürlich unser Kernprodukt, sage ich mal, die gedruckte Tageszeitung, die 6-mal die Woche kommt. Wir haben aber auch seit 10 Jahren schon ein regionales Kulturmagazin, das einmal im Quartal rauskommt und sich auf ja, kulturelle Themen spezialisiert hat und das tatsächlich auch sehr gut angenommen wird. Also das ist vielleicht auch ein Trugschluss, dass auf dem Land solche Themen nicht funktionieren. Das funktioniert wahnsinnig gut, dass wir quasi unser eigenes Feuilleton haben, das 4-mal im Jahr rauskommt. Wir haben seit 2 Jahren ein Wirtschaftsmagazin, das kommt 1-mal im Jahr raus. Und wir haben aber natürlich auch digitale Verbreitungswege. Also wir nutzen seit vielen Jahren Facebook. Wir haben jetzt seit 1 Jahr auch einen Instagram-Account, auf dem wir auch digitale Storytelling betreiben, um gerade junge Menschen anzusprechen und auch unsere Marke erstmal jungen Menschen wieder näher zu bringen. Und von jungen Menschen, da meine ich jetzt nicht die 18-Jährigen, sondern das sind durchaus Leute auch bis 30, bis 40, die mit Tageszeitung oder mit unserer Tageszeitung vielleicht noch keine Berührungspunkte haben. Ich bin manchmal sogar, wie soll ich sagen, ein bisschen erschüttert, wenn ich mit Leuten spreche und ihnen sage, ich arbeite bei unserer Lokalzeitung und dann sagen viele, ja, wie heißt denn die? Und das ist dann für mich eigentlich der Punkt, an dem ich feststelle, oh, wir müssen da definitiv wieder präsenter werden in dieser Altersstruktur. Wenn die nicht mal wissen, wie unsere Lokalzeitung heißt, dann müssen wir da definitiv noch viel mehr auf diese Gruppe zugehen und digital noch viel präsenter sein. Und ja, das versuchen wir eben durch die digitalen Verbreitungswege. Es gibt natürlich auch ein E-Paper und jetzt seit kurzem gibt es auch, also wir sind ja im Mantel der Nürnberger Nachrichten und seit kurzem gibt es jetzt auch eine E-Paper-Vorabendausgabe. Das bedeutet, grundsätzlich ist ja die Zeitung von morgen schon heute Abend fertig und ist aber erst morgen früh im Briefkasten. Und bei den Nürnberger Nachrichten gibt es jetzt eben die Vorabendausgabe. Das heißt, ab, oh, ich glaube 20 oder 21 Uhr kann man jetzt schon das E-Paper von morgen lesen. Und das ist was, wo wir merken, jetzt von den ersten Erfahrungen her, dass das tatsächlich dem Leseverhalten der Menschen entgegenkommt. Die haben vielleicht in der Früh keine Zeit, sich am Frühstückstisch zu setzen und die Zeitung zu lesen, aber abends nach der Arbeit, dann hocken sie sich hin mit ihrem iPad auf dem Sofa und lesen die E-Paper-Vorabendausgabe. Also das Interesse an lokalen Themen, das ist definitiv da. Das merken wir auch ganz stark. Und da ist es aber schon dann an uns als Zeitung zu sagen, okay, mit welchen Produkten können wir die Leute erreichen, um lokale Themen an den Mann und an die Frau zu bringen. Und da ist, glaube ich, die Zeitung, die klassische Tageszeitung, dann eines von mehreren Standbeinen. Das muss man ganz klar so sagen.
Jetzt muss ich doch nochmal auf mich und meine Altersgenossen und Geschlechtsgenossen ein bisschen einprügeln. Weil wenn man jüngere Leute, und ich meine, es ist ja schon eigentlich erschreckend, wenn man aus Sicht einer Lokalredaktion 40-Jährige noch als jüngere Leute bezeichnen muss. Aber wenn man also an diese jüngere Klientel ran will, dann geht es ja wahrscheinlich nicht nur darüber, dass man sagt, wir machen jetzt irgendeinen schicken Instagram-Account, sondern man muss ja auch Inhalte für diese Altersgruppe gestalten. Jetzt würde ich mir nicht anmaßen mit meinen deutlich über 50, dass ich in der Lage wäre zu sagen, ich weiß, was einen 20-Jährigen interessiert oder ich kann eine Zeitung für einen 20-Jährigen machen. Nicht, weil ich irgendeinen Dünkel habe, sondern weil es einfach lächerlich ist, wenn ich sage, ich weiß, was einen 30 Jahre jüngeren Menschen wirklich interessieren könnte. Worauf ich raus will, ist, müsste man dann nicht auch Lokalredaktionen, gerade Lokalredaktionen, auch personell A, erheblich verjüngen, erheblich verweiblichen, erheblich, nennen wir es meinetwegen sogar noch diverser aufstellen? Und kommt man spätestens da nicht an den Punkt, an dem es scheitert, weil die kluge 30-jährige Redakteurin, die einen Instagram-Account aufmacht, so wie sie das gemacht haben, leider eher die Ausnahme als die Regel ist?
Also ich glaube schon, dass Diversität und Verjüngung einer Redaktion immer gut tut. Ich möchte jetzt aber meinen Kollegen überhaupt nicht absprechen, dass sie nicht auch sich in die junge Leserschaft...
Nein, prügeln Sie auf mich ein, nicht auf Ihre Kollegen.
...reinfühlen können, weil wir ja natürlich als Lokaljournalisten auch in der Region gut vernetzt und verbunden sind und durchaus schon auch mitkriegen, was jüngere Menschen interessiert und bewegt. Aber natürlich tut es einer Redaktion immer gut, neue Impulse zu bekommen, auch sei es durch neue Kollegen, sei es aber auch durch Fortbildungen oder Ähnliches oder auch einfach durch den Austausch untereinander. Und ich glaube aber schon, dass lokale Themen, wenn sie gut aufbereitet sind, vielfältige Altersgruppen ansprechen. Und da sind wir jetzt tatsächlich auch bei dem Thema, welche Qualitätsansprüche oder welche Informationen will ich denn als Lokalredaktion eigentlich überhaupt übermitteln? Geht es um den klassischen Kaninchenzüchterverein und um die Jahreshauptversammlung oder um die Gemeinderatssitzung? Oder biete ich auch mal andere Themen an, die natürlich rechercheaufwendiger sind, die auch mal ein bisschen mehr Zeit und Personen bündeln? Das muss man sich natürlich auch leisten können und leisten wollen als Zeitung. Aber dass diese Themen, die vielleicht auch mal investigativ recherchiert sind, die wir dann auch als exklusiven Content haben, dass das dann wirklich sowohl den 20-Jährigen als auch den 40-Jährigen als auch die 70-Jährigen anspricht. Ich glaube, dass das dann tatsächlich nicht mehr so aufs jeweilige Alter zugeschnitten sein muss.
Jetzt sind wir dann natürlich relativ schnell wieder bei dem Thema personelle Besetzung. Also klar, in der Theorie wird Ihnen niemand widersprechen, wenn man sagt, es ist toll, wenn wir auch mal Geschichten länger recherchieren können, wenn wir die Geschichten exklusiv haben, wenn ich auch mal die Zeit und die Muße habe, mich mal 2-3 Tage in eine Geschichte zu vertiefen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen 50-jährigen männlichen Lokalredakteur gibt, der jetzt den Kopf schüttelt beim Zuhören und sagt, oh Mädel, wie stellst du dir das denn vor? Wir sind 3 Leute in der Redaktion, ich muss meine Termine machen, ich muss jeden zweiten Sonntag hier drin Dienst machen. Ich bin froh, wenn ich überhaupt einigermaßen über die Runden komme. Jetzt kommst du daher und sagst mir, ich soll doch mal irgendwie eine exklusive Geschichte über 3 Tage hinweg recherchieren. Auf der anderen Seite, Sie haben es gemacht, Sie haben eine relativ große, umfangreiche Geschichte geschrieben zum Corona-Thema, das dann auch beim Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung nicht den ersten Platz gemacht hat, aber eine Würdigung erfahren hat, was mich wiederum zu der Frage bringt, ich kann auf der einen Seite den 50-jährigen Kollegen verstehen, der sagt, wann soll ich das machen, und auf der anderen Seite haben Sie aber doch mit dieser Geschichte beispielsweise gezeigt, es geht. Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie dann Nachtschichten eingeschoben oder haben Sie Ihren Kollegen einfach gesagt, ich rede jetzt 3 Tage mit euch nicht mehr und mache nur noch diese Geschichte?
Also bei uns in der Redaktion, glaube ich, arbeitet keiner nach Stechuhr. Wir schieben alle öfter mal eine Abendschicht oder wenn es sein muss, auch mal eine Nachtschicht ein, wenn uns ein Thema wirklich unter den Nägeln brennt. Und wir versuchen trotz der personellen Enge immer wieder mal investigative, gut recherchierte Geschichten zu machen. Das hat jetzt nicht mit Corona angefangen, das hatten wir tatsächlich auch vorher und das ist aber richtig, wir müssen uns das leisten und es ist schon so, dass wenn jetzt ein Redakteur, eine Redakteurin an dem Thema dran ist und sagt, Mensch, ich habe da was, ich habe da einen Tipp bekommen und ich möchte da jetzt mal eingehender recherchieren, ich brauche da jetzt mal einen Tag und muss da rumtelefonieren, dass wir das dann versuchen, so gut wie möglich als Team irgendwie aufzufangen. Wir hatten letztes Jahr ein ganz großes Thema bei uns in der Region. Es gab eine geplante Ansiedlung von einer Centerparks-Ferienanlage am Brombachsee. Das hat hohe Wellen geschlagen. Da gab es erbitterte Gegner und euphorische Befürworter. Und ein Kollege von mir, der hat sich da wirklich durch Interviews gewurschtelt, hat E-Mails, ewig lange E-Mails gelesen, hat er wirklich viele Informationen zusammengetragen und einen riesengroßen Faktencheck veröffentlicht. Das kostet natürlich Zeit, aber ich glaube schon, dass gerade sowas unsere Leser würdigen. Und ja, so war es eben auch bei dem Thema, das ich jetzt bearbeitet habe, wo ich diese Würdigung von der Konrad-Adenauer-Stiftung bekommen habe. Das ist schon so, dass ich dann gesagt habe zu meinen Kollegen, Leute, ich muss da jetzt mal mich einen Tag lang einlesen oder natürlich bin ich dann auch mal abends auf dem Sofa gesessen und es war noch 21 Uhr und ich habe mich da eine Stunde lang durch diese Telegram-Gruppe gewurschtelt und da Sachen rausgeschrieben. Das schaut man dann nicht auf die Uhr, sondern das macht man aus einem persönlichen Antrieb raus, aber schon auch, weil man weiß, okay, ich habe ein Team hinter mir, das mich da unterstützt und das mir diesen Raum jetzt auch mal gibt. Freilich, sowas können wir uns nicht jede Woche leisten, ist auch klar. Aber bei wichtigen Themen mit Relevanz, da machen wir das durchaus so.
Haben Sie die Erfahrung schon mal gemacht, dass Sie eine Geschichte geschrieben haben oder in Ihrer Redaktion gehabt haben, die nach allen journalistischen Kriterien so ein richtiger Kracher war? Man hat irgendetwas aufgedeckt, man hat eine Kontroverse entfacht etc. Und dann merkt man, gerade im Lokalen wird das gerne mal als Nestbeschmutzung aufgefasst. Also mir ist das mal vor 30 Jahren als damals noch sehr junger Redakteur passiert, dass ich in einer Lokalredaktion die vermeintliche Geschichte meines Lebens hatte, dass nämlich ein Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses alle Zimmer verwanzt hatte und alle Gespräche mitgehört hat. Also eine völlig absurde Geschichte. Warum der das gemacht hat, wissen wir bis zum heutigen Tag nicht. Der hatte dann auch noch ein bisschen Geld abgezwackt etc. Also ganz so schräge Geschichte und ich hatte die und wir haben die veröffentlicht und der Verlag sagte damals noch, wir drucken morgen mal lieber 500 Zeitungen mehr, weil das ist ja die Brüller-Geschichte. Und ich war total desillusioniert, als ich am nächsten Morgen in mein Büro kam, dachte mir, ich bin jetzt der journalistische Held für die nächsten Tage und dann kamen die ersten Anrufe von Leuten, die mich beschimpft haben, gesagt haben, der arme Mann, der kann ja in der Stadt nicht mehr leben. Warum haben sie das denn geschrieben? Und ich dachte mir irgendwie, das kapiere ich jetzt nicht so ganz. Kennen Sie dieses Phänomen, dass man auf der einen Seite zwar immer sagt, in der Zeitung müssen auch mal so richtigen die Brüller-Geschichten stehen, aber bitte nicht bei uns.
Ja, also das kennen wir, glaube ich, alle nur zu gut. Das Gefühl, abends ins Bett zu gehen und zu wissen, oh, morgen könnten ein paar Anrufe kommen und dann tatsächlich am nächsten Tag sitzt man am Schreibtisch und pünktlich um 9 Uhr ruft der Stadtratsmitglied XY an und sagt, Mensch, was haben sie jetzt da wieder geschrieben? Und das war doch eigentlich alles ganz anders. Ich glaube aber, dass das ja auch Teil des Diskurses ist vor Ort. Also das macht ja auch die Lokalzeitung aus, dass wir ja nicht irgendwelche Journalisten in unserem Elfenbeinturm sitzen, sondern dass wir auch Menschen vor Ort sind, die nahbar sind, die man auch anrufen kann und mit denen man auch sprechen kann. Und ja, da muss man dann, also wenn man weiß, man hat journalistisch alles richtig gemacht, dann muss man dann natürlich auch drüber stehen und sagen, ja, sorry, so ist es. Na, Sie wollen den kritischen Journalismus, da haben Sie den kritischen Journalismus. Es kann aber natürlich auch durchaus mal passieren, dass man tatsächlich vielleicht einen Bockmist baut hat. Dann muss man sich natürlich auch entschuldigen, wenn am nächsten Tag der Stadtrat XY anruft und sagt, Mensch, was haben Sie jetzt da wieder geschrieben? Ich glaube aber, dass ich glaube schon, dass unsere Leser das zu schätzen wissen, dass wir da auch manchmal, wie Sie sagen, Nestbeschmutzer sind. Man will ja niemanden reinreiten, man will ja tatsächlich aufklären und da müssen dann schon auch mal Namen genannt werden. Das ist so, das macht guten Journalismus aus und da darf man auch keine Angst haben, dass man sich's mit irgendjemandem verscheißt. Das ist unser Job und das ist natürlich manchmal menschlich schwierig, wenn man auch in der Kleinstadt lebt, in der man als Lokaljournalist arbeitet. Ich hab zum Beispiel ein T-Shirt mir mal bestellt im Internet, das fand ich ganz witzig, da steht drauf, ich beobachte euch alle und mache mir Notizen. Und wenn ich Samstag früh auf den Wochenmarkt gehe, dann habe ich das manchmal an und dann lachen einen die Leute schon mal ganz nervös an. Man muss da natürlich drüber stehen und auch wissen, okay, das ist aber meine Aufgabe hier in der Lokalredaktion, im Lokaljournalismus und damit muss man umgehen können.
Um das T-Shirt beneide ich Sie. Das ist ein richtig saucooler Spruch, den muss ich mir merken. Jetzt haben Sie, wenn alles einigermaßen so läuft, wie ein normales Berufsleben läuft, noch deutlich über 30 Jahre in Ihrem Job vor sich. Also mal abgesehen von irgendwelchen privaten Veränderungen, die es ja immer mal geben kann, können Sie sich vorstellen, dass Sie nochmal, sagen wir mal, roundabout 35 Jahre in Weißenburg die Leute beobachten und sich Notizen machen? Oder kommt dann irgendwann auch mal der Punkt, wo man sagt, nee, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu klein und ein bisschen zu eng. Also mir ging es irgendwann mal so im Lokaljournalismus. Ich habe das gerne gemacht, aber irgendwann war es mir zu viel Wiederholung. Also wenn du dann irgendwann die 37. Stadtratssitzung hast und du weißt ganz genau, so jetzt wird gleich Stadtrat XY aufzeigen und wird das und das sagen, weil er das immer sagt und danach wird es die und die Diskussion geben. Dann kam bei mir irgendwann mal so der Punkt, wo ich mir dachte, jetzt würde ich gerne mal wieder was anderes sehen. Was denken Sie?
Also ich kann leider keine 30 Jahre in die Zukunft schauen, aber ich sage jetzt mal so 5 bis 10 Jahre auf jeden Fall. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass es mir irgendwann mal langweilig wird, weil A, wir uns in einem Medium befinden, das sehr stark im Wandel ist. Und so beängstigend, wie das manchmal sein mag, so spannend ist es aber auch, dass sich Lokalzeitung oder generell Medien gerade sehr stark verändern und wir da viele Möglichkeiten haben, uns auszuprobieren. Wie gesagt, wir haben mehrere Publikationen, Kulturmagazin, Wirtschaftsmagazin, vielleicht kommt mal noch irgendwas anderes hinzu. Wir versuchen auch neue digitale Formen zu etablieren. Ich habe mal überlegt, ob wir vielleicht auch einen lokalen Podcast machen. Fände ich auch super spannend. Vielleicht nehme ich ja meine tolle Erfahrung aus dem Podcast heute mit und leg gleich mal los. Wir leben aber auch in einer Region, die meines Erachtens gerade einen Wandel durchmacht, der sehr spannend ist. Es ist eine Region, die meines Erachtens auch auf dem aufsteigenden Ast ist, was man vielleicht auch daran merkt, dass wir jetzt seit kurzem auch ein BR-Studio in Weißenburg haben. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass also Medienhäuser die Region auch als eine Region entdecken, in der es was zu berichten gibt und da ein BR-Studio ansiedeln. Also das finde ich auch ganz spannend und ich sehe das auch überhaupt nicht als Konkurrenz, sondern als große Aufwertung für unsere Stadt und für unsere Region. Und da tut sich, glaube ich, gerade unglaublich viel und deswegen wird das für mich auch inhaltlich tatsächlich nicht langweilig. Also zumindest in den nächsten 5 bis 10 Jahren, glaube ich, möchte ich dann nimmer weg.
Könnten Sie sich vorstellen, dass vielleicht als letzte Frage, dass man irgendwann mal den Wechsel vornimmt von dieser klassischen Reporter, von dieser schreibenden, produzierenden Tätigkeit hin zu, sagen wir, einer Aufgabe in der Chefredaktion, die halt dann irgendwie eher verwaltend ist. Weil ich frage deswegen, weil ich habe mir dann irgendwie früher, als ich so mehr draußen war, habe ich mir immer gedacht, das muss doch cool sein, wenn du mal irgendwo Chefredakteur oder sowas Ähnliches bist. Und als ich meinen Wunsch erfüllt hatte, habe ich festgestellt, mein Job besteht in erster Linie daraus, Excel-Tabellen auszufüllen, Budgets abzusegnen, Personalplanungen anzugucken. Und mit Journalismus hatte das überhaupt nichts mehr zu tun. Das hat mich ganz tief frustriert. So, ich will Ihnen jetzt nicht die Antwort schon vorgeben, aber könnten Sie sich vorstellen, nach diesen 10 Jahren zu sagen, und jetzt gehe ich mal in eine Chefredaktion und mische mal so ein Blatt richtig auf?
Nee. Kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich bin unglaublich dankbar für unseren Chefredakteur, der uns genau solche Sachen vom Hals hält, der Urlaubsplanung macht, der die freien Mitarbeiter einteilt, der die E-Mails sortiert. Da bin ich wirklich wahnsinnig dankbar, dass solche administrativen Aufgaben jemand macht, der auch ein Organisationstalent hat und dass wir tatsächlich Reporter sein können. Nee, also das kann ich mir tatsächlich für mich persönlich nicht vorstellen.
Ja, für irgendwas müssen wir Männer über 50 ja dann doch noch gut sein.
Oje, ich glaube, ich muss meinen Kollegen ein paar Seidler ausgeben, wenn die das hören. Die
ja, oder sie sorgen sie sorgen einfach dafür, dass sie diesen Podcast nie zu hören bekommen. Genau. Im Gegensatz zu den vielen, vielen anderen, die diese neue Folge von Satzzeichen hören, für die wir heute mit Miriam Zöllig gesprochen haben, Lokalredakteurin in Weißenburg. Frau Zöllig, ganz herzlichen Dank und grüßen Sie mir die über 50-jährigen Kollegen.
Das mache ich gern. Die freuen sich.